Lange bevor Jerusalem zu einem religiösen und politischen Zentrum von Weltbedeutung wurde, gab es auf dem Gebiet der heutigen Altstadt erste menschliche Siedlungen, die sich bereits um 3000 vor Christus nachweisen lassen. Diese frühe Zeit gehört noch tief in die Epoche der Bronzezeit, in der das Leben in den Hügeln Kanaans vor allem von kleinen Bauerngemeinschaften und dörflichen Strukturen geprägt war. Das Gebiet, das später unter dem Namen Jerusalem weltbekannt werden sollte, bot aufgrund seiner geografischen Lage einige entscheidende Vorteile. Es lag auf einem Hügelrücken, geschützt durch natürliche Täler, und in der Nähe entsprang die Gihon-Quelle, eine der wenigen dauerhaften Wasserquellen der Region. In einem ansonsten oft trockenen und unwegsamen Umfeld war dies ein entscheidender Faktor für das Entstehen einer dauerhaften Siedlung. Die archäologischen Funde aus dieser Zeit sind zwar spärlich, aber sie deuten darauf hin, dass bereits vor über 5000 Jahren Menschen auf dem schmalen Kamm siedelten, auf dem später die sogenannte Davidsstadt entstand. Gefundene Keramikscherben, Mauerreste und Spuren einfacher Wohnhäuser zeigen, dass hier eine kleine, aber kontinuierlich bewohnte Gemeinschaft existierte. Man kann davon ausgehen, dass diese frühen Bewohner Ackerbau betrieben, einfache Tiere hielten und durch ihre Lage inmitten von Handelswegen auch mit Nachbargemeinschaften in Kontakt standen. Der Ort war zu klein, um bereits als Stadt im eigentlichen Sinne zu gelten, doch seine strategische Lage machte ihn zu einem potenziellen Kern für spätere Entwicklungen. Bemerkenswert ist, dass Jerusalem schon in dieser frühen Phase eine gewisse Sonderstellung eingenommen haben könnte. Viele andere Orte Kanaans waren entweder auf Küstenregionen oder fruchtbare Ebenen konzentriert, doch Jerusalem lag abseits dieser Hauptzentren, auf schwierigem Terrain im judäischen Bergland. Gerade diese Abgeschiedenheit könnte den Ort in der Frühzeit vor größeren Zerstörungen bewahrt haben, die viele andere Siedlungen in den Wirren von Handelskonflikten und Wanderungsbewegungen heimsuchten. Stattdessen entwickelte sich hier ein kleiner, beständiger Siedlungskern, der sich Schritt für Schritt verfestigte. Es ist erstaunlich, dass aus diesen bescheidenen Anfängen später eine Stadt hervorging, die nicht nur Königreiche und Imperien anzog, sondern bis in die Gegenwart hinein religiöse Sehnsüchte, politische Ansprüche und historische Brüche verkörpert. Der Ursprung dieser Entwicklung liegt in den unscheinbaren Anfängen der Frühbronzezeit, als Menschen an einem Hang nahe einer Quelle begannen, erste Häuser zu bauen, Felder anzulegen und den Grundstein für eine der geschichtsträchtigsten Städte der Welt zu legen. Kanaanitische Stadt. Im 2. Jahrtausend vor Christus beginnt sich aus der kleinen Siedlung ein befestigter Stadtstaat zu entwickeln, der in den Quellen unter dem Namen Urusalim oder Urushalim auftaucht. Dieser Name ist bemerkenswert, weil er vermutlich Stadt des Friedens oder Stadt des Gottes Shalem bedeutet. Shalem war eine kanaanitische Gottheit, die mit Abenddämmerung und möglicherweise mit Frieden verbunden war. Schon hier zeigt sich, dass Jerusalem frühzeitig nicht nur eine geografische, sondern auch eine religiöse Bedeutung besaß. Die Bewohner dieser Zeit waren Kanaaniter, später auch als Jebusiter bezeichnet, die wie viele Stadtstaaten der Region im ständigen Austausch, aber auch in Konflikten mit benachbarten Städten standen. Archäologische Funde deuten darauf hin, dass Urusalim mit Mauern und einfachen Befestigungsanlagen versehen war. Damit gehörte es zu den kleineren, aber strategisch wichtigen Städten des kanaanitischen Kulturbereichs. Der Zugang zu Wasser durch die Gihon-Quelle blieb dabei weiterhin das Herzstück der Besiedlung, und komplexe Tunnelanlagen oder Schachtbauten, die man später entdeckte, könnten ihren Ursprung bereits in dieser Epoche haben. aus ägyptischen Texten, den sogenannten Amarna-Briefen aus dem 14. Jahrhundert vor Christus, wissen wir, dass der Stadtfürst von Urusalim Vasall des Pharaos war. Diese Briefe, in Keilschrift auf Tontafeln überliefert, geben einen einzigartigen Einblick in die politischen Verhältnisse der damaligen Zeit. Sie zeigen, dass Jerusalem nicht isoliert war, sondern Teil eines weit gespannten Systems von Macht, Diplomatie und Abhängigkeit. Der Fürst von Jerusalem berichtete an den ägyptischen König über Aufstände in der Umgebung und bat um militärische Unterstützung. Ein Hinweis darauf, dass die Region schon damals von ständigen Auseinandersetzungen geprägt war. Auch die religiöse Dimension spielte in dieser Phase eine Rolle. Jerusalem war kein wirtschaftliches Zentrum, wie die Städte an der Küste, aber es besaß offenbar eine kultische Bedeutung. Die Verbindung zum Gott Schalem und die Lage auf einem Höhenzug könnten dafür gesorgt haben, dass der Ort für Opfer und Rituale genutzt wurde. Manche Forscher sehen darin einen frühen Hinweis auf die spätere religiöse Zentralität Jerusalems. Zur Zeit der Jebusiter, also im 11. und frühen 10. Jahrhundert vor Christus, war die Stadt ein kleiner, aber befestigter Machtpol im judäischen Bergland. Sie war schwer zugänglich und dadurch militärisch schwer zu erobern, ein Umstand, der ihre Geschichte noch prägen sollte. Aus der kanaanitischen Stadt Jerusalem entwickelte sich jener befestigte Ort, den die Israeliten unter König David schließlich einnahmen und zur Hauptstadt machten. Doch bevor dies geschah, war Jerusalem über viele Jahrhunderte hinweg eine jener typisch kanaanitischen Stadtgründungen. Klein, wehrhaft, religiös bedeutsam und eingebunden in das komplizierte Netz regionaler Machtkämpfe. Eroberung durch David. Um das Jahr 1000 vor Christus ereignet sich einer der entscheidendsten Wendepunkte in der Geschichte Jerusalems: die Eroberung durch König David. Nach biblischer Überlieferung war Jerusalem zu diesem Zeitpunkt noch eine jebusitische Stadt, ein befestigter Ort auf einem Hügel, der durch seine Mauern und die schwer zugängliche Lage fast uneinnehmbar schien. Die Jebusiter spotteten angeblich, selbst Blinde und Lahme könnten die Stadt verteidigen, doch David gelang es, diese Bastion einzunehmen. Über die genaue Vorgehensweise gibt es unterschiedliche Traditionen. Einige Quellen berichten von einem Angriff über einen unterirdischen Zugang, möglicherweise über den sogenannten Schacht von Warren, der das Wasser der Gihon-Quelle ins Innere der Stadt leitete. Andere deuten auf eine Belagerung hin. Sicher ist, dass die Einnahme Jerusalems ein strategischer und symbolischer Akt von größter Bedeutung war. David, der zuvor König von Juda in Hebron gewesen war, hatte erkannt, dass Jerusalem als Hauptstadt ideale Voraussetzungen bot. Zum einen lag die Stadt geografisch günstig zwischen den nördlichen und südlichen Stämmen Israels, also im Grenzgebiet zwischen Juda und Benjamin. Damit konnte sie als ein neutraler Ort dienen, der keine der Stammesgruppen bevorzugte. Zum anderen besaß die Stadt keine unmittelbare Zugehörigkeit zu einem der Stämme Israels, da sie bis dahin von den Jebusitern kontrolliert worden war. Indem David sie zur Hauptstadt machte, schuf er einen neuen politischen und religiösen Mittelpunkt, der alle Stämme symbolisch vereinen konnte. Jerusalem erhielt damit eine doppelte Funktion. Sie wurde zur königlichen Residenz Davids und zugleich zum religiösen Zentrum des entstehenden israelitischen Reiches. Um diese Rolle zu festigen, brachte David die Bundeslade, die für die Israeliten das sichtbare Zeichen der Gegenwart Gottes darstellte, nach Jerusalem. Mit diesem Akt verlieh er der Stadt eine überragende spirituelle Bedeutung, die bis heute fortwirkt. Jerusalem war damit nicht mehr nur ein strategischer Ort, sondern wurde zum Symbol des Bundes zwischen Gott und seinem Volk. Die Eroberung Jerusalems durch David markierte den Beginn einer neuen Phase in der Geschichte Israels. Aus einem kleinen, lokal bedeutsamen Stadtstaat der Jebusiter wurde die Hauptstadt eines expandierenden Königreichs. Dieser Schritt legte auch die Grundlage für die folgenden Entwicklungen unter Davids Sohn Salomo, der den Tempel errichten ließ und damit die religiöse Zentralität Jerusalems endgültig manifestierte. In vieler Hinsicht war es Davids Entscheidung, Jerusalem als Hauptstadt zu wählen, die den Ort aus der Vielzahl kanaanitischer Städte heraushob und auf den Weg brachte, zu einer der bedeutendsten Städte der Weltgeschichte zu werden. Salomos Tempel. Mit Salomo, dem Sohn und Nachfolger von König David, erreichte das junge israelitische Reich eine Blütezeit, die bis heute im kollektiven Gedächtnis nachwirkt. Um 950 vor Christus ließ Salomo in Jerusalem ein Bauwerk errichten, das zur zentralen Institution des jüdischen Glaubens werden sollte, den ersten Tempel. Dieser Bau war nicht nur ein architektonisches Meisterwerk, sondern auch ein religiöses und politisches Symbol, das die Rolle Jerusalems als heiliges Zentrum der Israeliten festigte. Der Tempel entstand auf dem Tempelberg, einem erhöhten Plateau, das David bereits für diesen Zweck vorgesehen hatte. Während David die Bundeslade zwar nach Jerusalem gebracht hatte, war es ihm nicht vergönnt, den Tempel zu bauen. Dies sollte erst sein Sohn Salomo vollbringen. Mit Hilfe von phönizischen Handwerkern, insbesondere aus Tyrus, und unter Verwendung kostbarer Materialien wie Zedernholz aus dem Libanon und importiertem Gold, schuf Salomo einen Bau, der die Macht und den Reichtum des Reiches demonstrierte. Die Errichtung des Tempels dauerte nach den Überlieferungen 7 Jahre und wurde mit aufwendigen Zeremonien eingeweiht. Im Inneren des Tempels befand sich das Allerheiligste, ein abgetrennter Raum, in dem die Bundeslade mit den Tafeln der 10 Gebote aufbewahrt wurde. Dieser Raum galt als der heiligste Ort im Judentum, denn hier war nach Glauben der Israeliten die unmittelbare Gegenwart Gottes spürbar. Nur der Hohepriester durfte einmal im Jahr, am Versöhnungstag, Jom Kippur, diesen Raum betreten, um Sühne für das Volk zu erbitten. Damit verband sich der Tempel direkt mit der religiösen Identität und der Beziehung zwischen Gott und Israel. Doch Salomos Tempel war mehr als nur ein Kultbau. Er diente auch als Zeichen der politischen Stabilität und der Einheit des Reiches. Jerusalem wurde durch ihn endgültig zur unumstrittenen Hauptstadt und zum religiösen Zentrum erhoben, das die 12 Stämme Israels unter einem gemeinsamen Symbol verband. Pilger aus allen Teilen des Reiches kamen, um Opfer darzubringen, Feste zu feiern und an den religiösen Ritualen teilzunehmen. Gleichzeitig spiegelte der Tempel auch die internationale Vernetzung Israels wider. Salomo unterhielt Handelsbeziehungen zu Ägypten, Mesopotamien und dem Mittelmeerraum. Der Tempel war in seiner Pracht Ausdruck dieser außenpolitischen Kontakte und des Wohlstands, den das Reich in dieser Epoche erlebte. Die Errichtung des ersten Tempels prägte das Selbstverständnis des jüdischen Volkes über Jahrhunderte hinweg. Auch nach seiner späteren Zerstörung durch die Babylonier blieb er das Ideal und Symbol einer goldenen Vergangenheit, an die religiöse Traditionen und Hoffnungen bis heute anknüpfen. Mit Salomos Tempel erhielt Jerusalem endgültig jene Heiligkeit, die die Stadt in allen folgenden Epochen zu einem einzigartigen spirituellen Mittelpunkt machte. Babylonisches Exil. Das Jahr 586 vor Christus markierte eine Katastrophe, die das Schicksal Jerusalems und des jüdischen Volkes auf Jahrhunderte hinaus prägen sollte. In dieser Zeit dehnte das babylonische Großreich unter König Nebukadnezar II. Seine Macht weit über den vorderen Orient aus. Das Königreich Juda, zu dem Jerusalem gehörte, war in diesen Machtkämpfen zwischen Großmächten gefangen. Zunächst hatte es sich Babylon unterwerfen müssen. Doch wiederholte Aufstände der jüdischen Könige gegen die babylonische Oberherrschaft führten schließlich zu drastischen Konsequenzen. Nebukadnezar belagerte Jerusalem und nach monatelangem Widerstand fiel die Stadt im Jahr 586 vor Christus. Die Babylonier zerstörten dabei nicht nur die Stadtmauern und Paläste, sondern auch den ersten Tempel, den König Salomo fast 4 Jahrhunderte zuvor errichten ließ. Mit dieser Zerstörung verlor das jüdische Volk sein religiöses und kulturelles Zentrum. Die Bundeslade, deren Schicksal bis heute ungeklärt ist, verschwand in diesem Zusammenhang aus den Quellen. Neben der physischen Vernichtung der Stadt war auch das Schicksal der Bevölkerung verheerend. Die babylonischen Eroberer verschleppten große Teile der jüdischen Oberschicht, Priester, Handwerker und Gelehrte nach Mesopotamien. Dieser erzwungene Aufenthalt in der Fremde ging als babylonisches Exil in die Geschichte ein. Für die Menschen bedeutete er nicht nur den Verlust ihrer Heimat, sondern auch eine tiefgreifende religiöse Krise. Wie konnte man Gott dienen, wenn der Tempel zerstört war und man fern von Jerusalem lebte? Gerade in dieser Zeit entwickelten sich jedoch neue Formen des Glaubens, die für die spätere jüdische Religion prägend wurden. Synagogen entstanden als Orte des Gebets und der Unterweisung, da Opferungen im zerstörten Tempel nicht mehr möglich waren. Schrift- und Tora-Studium gewannen stärker an Bedeutung, wodurch das Judentum seine Identität auch in der Fremde bewahren konnte. Das babylonische Exil war damit ein einschneidendes Trauma, aber auch ein Wendepunkt. Es zeigte die Verletzlichkeit des jüdischen Volkes, stärkte zugleich jedoch das Bewusstsein für die eigene religiöse und kulturelle Einheit. Die Sehnsucht nach Rückkehr nach Jerusalem und der Wiedererrichtung des Tempels prägte fortan die Hoffnung vieler Generationen. Ein Motiv, das sich in den Psalmen und Prophetenworten dieser Zeit widerspiegelt. Nebukadnezars Zerstörung Jerusalems war somit nicht nur ein politischer Akt, sondern ein Ereignis, das die religiöse Geschichte des Judentums nachhaltig formte. Persische Herrschaft. Mit der Eroberung Babylons durch den Perserkönig Kyros II. Im Jahr 539 vor Christus begann für Jerusalem eine neue Epoche, die in den jüdischen Quellen als Zeit der Rückkehr und des Neubeginns beschrieben wird. Für das Volk Israel war dies ein entscheidender Wendepunkt, denn nach Jahrzehnten des Exils in Babylon erhielten die Juden die Möglichkeit, in ihre angestammte Heimat zurückzukehren. Kyros erließ ein Edikt, das den Juden nicht nur die Heimkehr gestattete, sondern ihnen auch die Erlaubnis gab, den zerstörten Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen. Dieser Schritt wird im Alten Testament, insbesondere im Buch Esra, als Ausdruck göttlicher Fügung dargestellt. Der heidnische König wird dort als Werkzeug des Gottes Israels beschrieben, der die Befreiung seines Volkes ermöglicht. Die Rückkehr verlief jedoch nicht in einem einzigen großen Zug, sondern in mehreren Wellen, die sich über Jahrzehnte erstreckten. Viele der in Babylon geborenen Juden waren mittlerweile in die Gesellschaft integriert und blieben dort, doch ein erheblicher Teil kehrte in das Land Juda zurück. Sie fanden allerdings kein blühendes Land vor, sondern eine zerstörte Stadt, ein entvölkertes Land und eine Gesellschaft, die durch Armut, Unsicherheit und den Verlust ihrer religiösen Institutionen geprägt war. Der Wiederaufbau war eine gewaltige Aufgabe, sowohl materiell als auch geistlich. Der bedeutendste Ausdruck dieser Rückkehr war der Bau des sogenannten Zweiten Tempels. Schon kurz nach der Rückkehr begann unter der Leitung von Serubabel und dem Hohenpriester Jeschua der Wiederaufbau. Der Tempel wurde um 516 vor Christus vollendet und wieder eingeweiht. Zwar konnte er in seiner Größe und Pracht nicht an den ersten Tempel Salomos heranreichen, doch seine Errichtung hatte enorme symbolische Bedeutung. Er stellte die Erneuerung des Bundes mit Gott dar und wurde erneut zum geistigen und religiösen Zentrum des Judentums. Der Opferkult, der in der babylonischen Zeit nicht mehr praktiziert werden konnte, nahm nun wieder seinen festen Platz im Alltag der Gemeinschaft ein. Mit der persischen Herrschaft änderte sich auch die politische Struktur Jerusalems. Die Stadt und das Umland wurden als Provinz, die Satrapie, Juda, in das persische Großreich integriert. Der Hohepriester gewann in dieser Zeit zunehmend an politischer Bedeutung, da die Perser eine pragmatische Politik verfolgten. Sie stützten sich auf lokale Eliten, die für die Verwaltung und die Ordnung verantwortlich waren, während die Oberherrschaft des Großkönigs unangefochten blieb. Damit entwickelte sich Jerusalem zu einem religiösen Zentrum, in dem das Priestertum eine führende Rolle übernahm. Neben der Wiedererrichtung des Tempels stand die religiöse Erneuerung im Mittelpunkt. Wichtige Gestalten wie Esra, ein Schriftgelehrter, und Nehemia, ein hoher Beamter im persischen Dienst, kehrten nach Jerusalem zurück und trugen entscheidend dazu bei, dass das jüdische Leben eine neue Gestalt annahm. Sie führten Reformen ein, die das Gesetz, die Tora, zum zentralen Fundament der Gemeinschaft machten. Damit verschob sich das Gewicht der jüdischen Identität stärker auf das Studium der Schrift, die Befolgung religiöser Gebote und die Pflege einer klar abgegrenzten Gemeinschaftsidentität. Entwicklungen, die das Judentum bis in die spätere Zeit prägten. Die persische Epoche brachte also Stabilität und die Möglichkeit eines Neuanfangs. Auch wenn die Juden unter fremder Herrschaft blieben und die politischen Möglichkeiten begrenzt waren, bedeutete die Rückkehr in die Heimat und die Erneuerung des Tempels eine fundamentale Wiedergewinnung religiöser Selbstbestimmung. Jerusalem war damit erneut ein heiliger Ort und ein Symbol der Kontinuität, auch wenn die Stadt noch weit von der Größe und Bedeutung entfernt war, die sie einst unter David und Salomon erreicht hatte. Griechische Herrschaft. Als Alexander der Große im Jahr 332 vor Christus nach seinem legendären Siegeszug gegen das Perserreich in das Land Juda vordrang, erreichte er schließlich auch Jerusalem. Die genauen Details der Begegnung sind historisch nicht eindeutig überliefert, doch jüdische Quellen wie der Talmud schildern, dass Alexander von den Priestern in festlichem Aufzug empfangen worden sei und die Stadt verschont habe. Ob diese Darstellung wörtlich zutrifft oder eher ein später entstandener Versuch war, die Bedeutung Jerusalems zu unterstreichen, bleibt offen. Klar ist jedoch, mit Alexanders Eroberung begann für Jerusalem und das jüdische Volk eine neue Epoche, die Einbindung in die hellenistische Welt. Die Herrschaft der Griechen unterschied sich deutlich von der persischen Zeit. Während die Perser den Juden weitgehende religiöse Autonomie gelassen hatten, brachte der Einfluss der griechischen Kultur, der Hellenismus, tiefgreifende Veränderungen. Alexander selbst zeigte zunächst Toleranz und verfolgte keine Politik der Unterdrückung, doch er hinterließ eine neue Weltordnung. Ein Reich, das von Makedonien bis nach Indien reichte und in dem die griechische Sprache, Philosophie und Lebensweise verbindend wirkten. Auch in Jerusalem begann langsam ein kultureller Wandel. Handel, Bildung und Architektur orientierten sich zunehmend am griechischen Vorbild. Und die jüdische Bevölkerung stand vor der Herausforderung, zwischen Bewahrung der eigenen Traditionen und Anpassung an die neuen Einflüsse zu wählen. Nach Alexanders frühem Tod im Jahr 323 vor Christus zerfiel sein Weltreich in mehrere Nachfolgestaaten. Jerusalem geriet zunächst unter die Herrschaft der Ptolemäer, der griechischstämmigen Herrscher in Ägypten. Unter ihnen genossen die Juden weiterhin relative Freiheit, auch wenn die Steuerlast hoch war. Später jedoch fiel Jerusalem an die Seleukiden, die in Syrien herrschten, und unter deren Königen sich die Spannungen zwischen jüdischer Religion und hellenistischer Politik zunehmend verschärften. Schon die bloße Tatsache, dass Jerusalem als Teil dieser großen Machtkämpfe betrachtet wurde, zeigt, wie sehr die Stadt im Mittelpunkt imperialer Interessen stand. Die griechische Herrschaft brachte nicht nur Konflikte, sondern auch bleibende kulturelle Spuren. Griechische Begriffe hielten Einzug in die jüdische Sprache. Manche jüdische Eliten öffneten sich für die Philosophie und Wissenschaften der Hellenen, und es entstand ein Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne, das die jüdische Gesellschaft lange prägen sollte. Gerade diese Epoche legte den Grundstein für spätere Auseinandersetzungen, die im Makkabäeraufstand ihren Höhepunkt finden sollten. So stand Jerusalem im 4. und 3. Jahrhundert vor Christus an der Schwelle zwischen alter religiöser Verwurzelung und neuer kultureller Durchdringung. Die Stadt blieb heiliges Zentrum der jüdischen Welt, doch sie war nun auch Teil einer größeren, griechisch geprägten Zivilisation, in der sich politische Machtkämpfe und kulturelle Strömungen unaufhaltsam miteinander verflochten. Makkabäeraufstand. Im 2. Jahrhundert vor Christus erreichten die Spannungen zwischen der jüdischen Bevölkerung Jerusalems und den Seleukiden einen Höhepunkt. Unter Antiochos, dem 4. Epiphanes, einem der mächtigsten Könige des Seleukidenreichs, wurde der Druck, sich der griechischen Kultur und Religion anzupassen, immer größer. Antiochos ging weit über kulturelle Beeinflussung hinaus. Er verbot zentrale jüdische Bräuche wie das Halten des Sabbats oder die Beschneidung und ließ sogar den Tempel in Jerusalem entweihen. Dort wurde der Kult des Zeus eingeführt und Opfer, die für Juden als gotteslästerlich galten, mussten dargebracht werden. Für die jüdische Bevölkerung war dies nicht nur ein politischer Angriff, sondern ein direkter Schlag gegen ihre religiöse Identität und ihr heiligstes Heiligtum. Aus dieser Bedrohung heraus formierte sich der Widerstand, angeführt von der Priesterfamilie der Makkabäer, auch Hasmonäer genannt. Mattathias, ein jüdischer Priester, erhob sich gegen die religiöse Unterdrückung und begann mit seinen Söhnen eine Revolte, die sich rasch zu einem Volksaufstand entwickelte. Besonders Judas Makkabäus, einer seiner Söhne, ging als charismatischer Führer in die Geschichte ein. Mit Guerillataktiken und tiefem religiösem Eifer gelang es den Rebellen, den zahlenmäßig überlegenen Truppen der Seleukiden, mehrfach empfindliche Niederlagen zuzufügen. Der entscheidende Moment kam im Jahr 164 vor Christus, als die Makkabäer Jerusalem zurückeroberten und den Tempel reinigten. Sie beseitigten die heidnischen Altäre und stellten den jüdischen Gottesdienst wieder her. Dieser Akt wurde zum Symbol der religiösen Selbstbehauptung und wird bis heute im Judentum durch das Chanukka-Fest erinnert, das an die Wiedereinweihung des Tempels erinnert und das Wunder des Lichts feiert. Damit hatten die Juden nicht nur ihre Religion verteidigt, sondern auch ein politisches Signal gesetzt. Sie waren bereit, für ihre Unabhängigkeit zu kämpfen. Die Zeit nach dem Aufstand brachte tatsächlich eine Phase relativer Selbstbestimmung. Die Hasmonäer-Dynastie, hervorgegangen aus der Familie der Makkabäer, regierte über Jerusalem und das umliegende Land und schuf ein jüdisches Königreich, das in mancher Hinsicht an die Zeit der alten Könige Israels erinnerte. Doch diese Unabhängigkeit war zerbrechlich, immer bedroht von den Großmächten ringsum, die das Gebiet nicht aus den Augen verloren. Der Makkabäeraufstand hatte jedoch weitreichende Bedeutung. Er zeigte, dass die religiöse Identität der Juden nicht einfach ausgelöscht werden konnte und dass Jerusalem, trotz aller Eroberungen und politischen Abhängigkeiten, stets als geistiges und religiöses Zentrum verteidigt wurde. Diese Tradition des Widerstands und der Treue zur eigenen Überlieferung sollte die Geschichte der Stadt noch viele Male prägen. Römische Herrschaft. Als das Römische Reich im ersten Jahrhundert vor Christus seine Macht immer weiter nach Osten ausdehnte, wurde Jerusalem in ein weltpolitisches Machtspiel hineingezogen, das seine Zukunft für Jahrhunderte prägen sollte. Ursprünglich war Judäa unter der Hasmonäer-Dynastie eine Art eigenständiges Königreich gewesen, das aus dem Makkabäer-Aufstand hervorgegangen war. Doch innere Konflikte, Rivalitäten zwischen den Herrschern und der zunehmende Druck mächtiger Nachbarreiche schwächten das Land. Besonders der Erbfolgestreit zwischen den Brüdern Aristobulos, dem II., und Hyrkanos dem II., bot dem römischen Feldherrn Gnaeus Pompeius Magnus den willkommenen Vorwand, einzugreifen. Im Jahr 33 vor Christus zog Pompeius nach Jerusalem und stellte sich zunächst als Schiedsrichter zwischen den beiden Brüdern dar. Doch bald zeigte sich, dass Rom nicht im Interesse des jüdischen Volkes handeln wollte, sondern seine eigenen Machtansprüche durchsetzen würde. Jerusalem wurde belagert und nach einem erbitterten Widerstand drangen römische Truppen in die Stadt ein. Das Schicksalsmoment kam, als Pompeius den Tempelberg stürmen ließ. Er selbst betrat das Allerheiligste, jenen heiligsten Bereich des jüdischen Tempels, der ausschließlich dem Hohepriester einmal im Jahr vorbehalten war. Obwohl Pompeius die Schätze des Tempels nicht plünderte und den Kult unangetastet ließ, empfanden die Juden dies als eine unerhörte Entweihung. Der Tempel war nicht nur ein Gebäude, sondern das Zentrum ihres Glaubens und Ausdruck ihrer nationalen Identität. Und ein römischer Feldherr hatte ihn nun betreten, als wäre er Herr über ihr Schicksal. Damit war die politische Eigenständigkeit Jerusalems faktisch beendet. Zwar blieb Hyrkanos der II. Formal im Amt, doch nur als Hohepriester und Ethnarch, also als Vertreter der jüdischen Bevölkerung unter römischer Oberaufsicht. Rom hatte die Kontrolle übernommen und Judäa wurde zu einem Vasallenstaat. Diese Abhängigkeit sollte sich im Laufe der Jahre nur noch verstärken. Mit Herodes dem Großen, den Rom als König einsetzte, erhielt das Land zwar einen mächtigen und ehrgeizigen Herrscher, doch er galt vielen als Fremdherrscher, weil er sich vor allem auf römische Unterstützung stützte. Herodes investierte gewaltige Summen in den Ausbau Jerusalems. Er ließ Festungen, Paläste und Theater errichten, aber auch den zweiten Tempel umfassend erweitern und verschönern, so dass dieser zu einem monumentalen Bauwerk wurde, das weithin Bewunderung hervorrief. Doch hinter dieser glanzvollen Oberfläche brodelte es. Viele Juden lehnten Herodes ab, weil er nach ihrer Auffassung nicht die religiöse und nationale Reinheit verkörperte. Stattdessen sahen sie in ihm einen Herrscher, der ihre Traditionen mit fremden Einflüssen vermischte und letztlich als Werkzeug Roms agierte. Die römische Herrschaft brachte Handelsmöglichkeiten, Straßen und eine gewisse Stabilität, doch sie forderte auch hohe Steuern und die Präsenz von Soldaten, die das Stadtbild prägten. Immer stärker entstand ein Gegensatz zwischen der religiösen Bedeutung Jerusalems als Stadt Gottes und der politischen Realität einer römischen Provinz. Besonders in der jüdischen Bevölkerung entwickelten sich verschiedene Gruppen: die Sadduzäer, die eher mit Rom kooperierten, die Pharisäer, die religiöse Reinheit bewahren wollten, und die Zeloten, die den bewaffneten Widerstand predigten. So wurde Jerusalem im ersten Jahrhundert vor Christus und ersten Jahrhundert nach Christus zu einem Brennpunkt der Gegensätze. Hier Rom mit seiner weltlichen Macht und dem Anspruch, über das Mittelmeerreich zu herrschen. Dort ein Volk, das seine Identität aus dem Bund mit seinem Gott schöpfte und sich nur schwer der Fremdherrschaft unterordnen wollte. Dieses Spannungsfeld, das mit der Eroberung durch Pompeius begann, legte den Grundstein für die späteren großen Konflikte, Aufstände, Kriege und schließlich die Katastrophe der Tempelzerstörung im Jahr 70 nach Christus. Zeit Jesu. In den ersten Jahrzehnten des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung war Jerusalem nicht nur die politische und religiöse Metropole des jüdischen Volkes, sondern auch eine Stadt, in der sich unterschiedliche Strömungen, Erwartungen und Konflikte verdichteten. Unter römischer Herrschaft, aber mit einer relativen Autonomie in religiösen Angelegenheiten, war die Stadt geprägt von der Präsenz des gewaltigen Tempels, der im Zentrum des jüdischen Glaubens stand und zugleich ein Symbol kollektiver Identität war. In dieser Atmosphäre trat Jesus von Nazareth in Erscheinung, dessen Wirken und Schicksal eng mit der Geschichte Jerusalems verknüpft wurde. Für viele Juden jener Zeit galt die Stadt als heiliger Ort, an dem sich die Nähe Gottes besonders manifestierte. Zugleich war Jerusalem aber auch ein politisches Pulverfass. Die römische Besatzung, hohe Steuerlasten und Spannungen zwischen verschiedenen religiösen Strömungen führten immer wieder zu Unruhen. Gruppen wie die Pharisäer, Sadduzäer und Zeloten rangen um Einfluss und darüber, wie das jüdische Volk mit der Fremdherrschaft umgehen sollte. In dieser komplexen Gemengelage trat Jesus auf, predigte in den Straßen und auf den Plätzen der Stadt, stieß auf Zustimmung, aber auch auf heftige Ablehnung. Seine Ankunft in Jerusalem, oft als Einzug gefeiert, markierte den Beginn der letzten dramatischen Phase seines Lebens. Die Überlieferung berichtet von seiner Auseinandersetzung mit den Tempelhändlern, von seinen Predigten über Nächstenliebe und Demut sowie von wachsender Sorge der religiösen und politischen Eliten, die seine Botschaft als Gefahr für die bestehende Ordnung ansahen. Die Passionsgeschichte, die sich schließlich in der Kreuzigung Jesu auf dem Hügel Golgatha kulminierte, machte Jerusalem zum Schauplatz eines Ereignisses, das für das entstehende Christentum welthistorische Bedeutung erlangte. Die Berichte von der Auferstehung, die mit Jerusalem untrennbar verbunden sind, verliehen der Stadt eine noch tiefere symbolische Dimension. Für die frühen Christen wurde sie nicht nur zum Erinnerungsort des Leidens und Sterbens Jesu, sondern auch zur Verkörperung von Hoffnung, Erlösung und dem Beginn einer neuen Glaubensgemeinschaft. Damit erhielt Jerusalem eine universale Strahlkraft, die weit über das Judentum hinausreichte und sie zu einem der zentralen Orte des Christentums machte. Zerstörung des Tempels. Im Jahr 70 nach Christus erreichte einer der dramatischsten Wendepunkte der jüdischen Geschichte seinen Höhepunkt, die Zerstörung des zweiten Tempels in Jerusalem. Der Hintergrund war ein langjähriger und sich immer weiter zuspitzender Konflikt zwischen der jüdischen Bevölkerung Judäas und der römischen Besatzungsmacht. Schon Jahrzehnte zuvor war die Unzufriedenheit mit der römischen Herrschaft stetig gewachsen, durch hohe Steuern, religiöse Spannungen und das Gefühl, dass die jüdische Identität unterdrückt und missachtet wurde. Besonders die Zeloten, eine radikale Gruppierung, riefen offen zum bewaffneten Widerstand auf. Schließlich brach im Jahr 66 nach Christus der sogenannte Erste Jüdische Krieg aus, als jüdische Rebellen römische Garnisonen angriffen und Jerusalem in ihre Hand nahmen. Rom konnte diesen Affront nicht hinnehmen. Kaiser Nero entsandte zunächst den Feldherrn Vespasian, später übernahm dessen Sohn Titus das Kommando. Mit gewaltigen Legionen rückten die Römer gegen Judäa vor, eroberten Stadt um Stadt und zogen schließlich nach Jerusalem, das von verschiedenen jüdischen Fraktionen verteidigt wurde, die untereinander tief zerstritten waren. Die Belagerung Jerusalems begann im Frühjahr 70 nach Christus und dauerte mehrere Monate. Titus ließ gewaltige Belagerungsmaschinen heranführen und einen Wall um die Stadt errichten, um jegliche Versorgung abzuschneiden. Innerhalb der Mauern herrschte Hunger, Krankheit und Verzweiflung, und die erbitterten inneren Kämpfe der Verteidiger schwächten die Stadt zusätzlich. Als die Römer schließlich die äußeren Verteidigungsanlagen durchbrachen, kam es zu schrecklichen Szenen. Der Widerstand war verzweifelt, aber die Übermacht der römischen Legionen erdrückend. Besonders das Tempelareal wurde zum Schauplatz der letzten und heftigsten Kämpfe. Der zweite Tempel, den Herodes der Große einst prunkvoll erweitert und verschönert hatte, galt als das Herz des jüdischen Glaubens und als sichtbarer Ausdruck der besonderen Verbindung des Volkes zu seinem Gott. Doch im Chaos der Eroberung wurde er von den Römern in Brand gesteckt. Trotz angeblicher Befehle von Titus, das Heiligtum zu schonen, loderten die Flammen empor, bis das gesamte Bauwerk in Schutt und Asche lag. Die Zerstörung des Tempels war für die jüdische Welt ein unermesslicher Schock. Nicht nur ein Gebäude ging verloren, sondern das zentrale Symbol religiöser Identität und nationaler Einheit. Mit ihm endete auch das traditionelle Opferkultsystem, das seit Jahrhunderten das religiöse Leben bestimmt hatte. Gleichzeitig markierte der Untergang Jerusalems einen entscheidenden Sieg für Rom. Der jüdische Widerstand war weitgehend gebrochen. Hunderttausende wurden getötet oder versklavt und große Teile der Stadt lagen in Trümmern. Für Rom war der Triumph so bedeutend, dass er im ganzen Reich gefeiert wurde. In Rom selbst ließ Titus später den berühmten Titusbogen errichten, auf dem die Darstellung des Tempelschatzes, der Menora, die Schaubrottische und andere heilige Geräte zu sehen ist. Für die Juden hingegen begann eine Zeit der Neuorientierung. Der Tempel war verloren und das religiöse Leben musste sich neu organisieren. Aus dieser Umbruchsphase entwickelte sich zunehmend das rabbinische Judentum, das nicht mehr auf Opfer im Tempel angewiesen war, sondern auf das Studium der Tora und das Gebet setzte. Die Zerstörung des zweiten Tempels 70 nach Christus blieb in der kollektiven Erinnerung des jüdischen Volkes für immer ein Trauma. Bis heute gedenken Juden weltweit am 9. Av, einem Fasttag dieses Verlustes. Jerusalem aber sollte auch in den kommenden Jahrhunderten ein Zentrum von Sehnsucht, Konflikt und Glauben bleiben. Eine Stadt, deren Geschichte durch diesen Akt der römischen Zerstörung unwiderruflich geprägt wurde. Hadrians Verbot. Nach der Katastrophe der Tempelzerstörung war die jüdische Welt zutiefst erschüttert. Doch der Widerstand gegen die römische Fremdherrschaft erlosch nicht. Viele Juden hegten weiterhin die Hoffnung auf eine nationale und religiöse Wiedergeburt in Jerusalem. Diese Sehnsucht führte im zweiten Jahrhundert nach Christus zu einem letzten großen Aufstand, der als Bar Kochba-Revolte in die Geschichte eingehen sollte. Zwischen 132 und 35 erhoben sich die Juden unter der Führung von Simon Bar Kochba, den manche sogar als den ersehnten Messias betrachteten, gegen die römische Besatzungsmacht. Grund für den Ausbruch waren unter anderem die römischen Pläne, auf dem Gelände des zerstörten Tempels einen Jupitertempel zu errichten und Jerusalem als römische Kolonie mit dem Namen Aelia Capitolina neu zu gründen. Für die jüdische Bevölkerung war dies ein unerträglicher Affront, da damit die religiöse und kulturelle Identität ihrer heiligen Stadt endgültig ausgelöscht zu werden drohte. Der Aufstand war zunächst erstaunlich erfolgreich. Bar Kochba und seine Anhänger konnten Teile Judäas von den Römern zurückerobern, errichteten eine provisorische Verwaltung und prägten sogar eigene Münzen, die ein Symbol ihrer kurzzeitigen Unabhängigkeit darstellten. Doch die römische Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Kaiser Hadrian entsandte gewaltige Truppenverbände unter der Führung erfahrener Generäle, die mit brutaler Härte gegen die Aufständischen vorgingen. Die Kämpfe waren erbittert und dauerten mehrere Jahre. Schließlich gelang es den Römern, die Rebellen in einer Reihe von Festungen einzuschließen und systematisch auszuschalten. Im Jahr 135 fiel die letzte Hochburg der Aufständischen in Betar und mit ihr zerbrach die Hoffnung auf ein unabhängiges jüdisches Gemeinwesen in Palästina. Die römische Vergeltung war unerbittlich. Hunderttausende Juden verloren ihr Leben, viele weitere wurden in die Sklaverei verkauft oder über das Reich verstreut. Doch das härteste und symbolträchtigste Strafmaß war die Entscheidung Hadrians, den Juden den Zutritt zu ihrer heiligen Stadt Jerusalem vollständig zu verbieten. Anstelle Jerusalems entstand nun offiziell die römische Kolonie Aelia Capitolina, benannt nach Hadrians Familiennamen Aelius und dem Kapitolstempel in Rom. Auf dem Tempelberg wurde ein Heiligtum für Jupiter errichtet und die Straßen der Stadt wurden nach römischem Vorbild angelegt. Für die Juden bedeutete dieses Verbot einen tiefen Einschnitt. Jerusalem, das über Jahrhunderte das Herz ihres religiösen und kulturellen Lebens gewesen war, wurde ihnen vollständig entzogen. Nur einmal im Jahr, am Fasttag zur Erinnerung an die Tempelzerstörung, soll es Juden gestattet worden sein, von außerhalb einen Blick auf die Stadt zu werfen. Eine demütigende Erinnerung an den Verlust. Der Traum von Jerusalem als Zentrum des jüdischen Lebens verwandelte sich in eine Sehnsucht, die fortan in den Gebeten, Liedern und Texten lebendig blieb. Überall in der Diaspora begannen Juden in Richtung Jerusalem zu beten und das Bewusstsein, dass sie eines Tages dorthin zurückkehren würden, wurde zu einem Kern ihrer Identität. Hadrians Verbot und die Errichtung Aelia Capitolinas markierten daher nicht nur das Ende der politischen Eigenständigkeit, sondern auch den Beginn einer langen Epoche der jüdischen Diaspora, in der das Volk ohne seine heilige Stadt leben musste. Für die Römer war es ein Mittel, den jüdischen Widerstand endgültig zu brechen. Für die Juden jedoch wurde es zum Ausgangspunkt einer unerschütterlichen Hoffnung, die trotz aller Niederlagen nie ganz erlosch. Byzantinische Zeit. Mit der Spaltung des Römischen Reiches und der Hinwendung des Kaisers Konstantin zum Christentum begann für Jerusalem eine völlig neue Epoche. Bis dahin hatte die Stadt vor allem als Aelia Capitolina, römische Kolonie und militärischer Stützpunkt, existiert, weitgehend losgelöst von ihrer einstigen jüdischen und religiösen Bedeutung. Doch im 4. Jahrhundert wandelte sich ihr Schicksal dramatisch. Unter Konstantin dem Großen wurde das Christentum von einer verfolgten Religion zur staatlich anerkannten und schließlich dominanten Glaubensrichtung des Imperiums. Damit rückte auch Jerusalem wieder ins Zentrum der Weltgeschichte. Nun jedoch nicht mehr als jüdische, sondern als christliche heilige Stadt. Besonders die Reise von Kaiserin Helena, der Mutter Konstantins, nach Jerusalem um das Jahr 326 gilt als entscheidender Moment. Der Überlieferung nach suchte sie gezielt nach Orten, die mit dem Leben, dem Leiden und der Auferstehung Jesu Christi in Verbindung standen. In diesem Zusammenhang soll sie die Stelle identifiziert haben, an der das Kreuz Jesu gefunden wurde, das wahre Kreuz. Auf dieser heiligen Stätte ließ Konstantin den Bau einer monumentalen Kirche anordnen, die später als Grabeskirche bekannt wurde. Sie wurde 335 eingeweiht und entwickelte sich rasch zum bedeutendsten Pilgerziel der Christenheit. Jerusalem, das für Juden und Römer zuvor eine Provinzstadt gewesen war, wurde nun zum spirituellen Mittelpunkt einer neuen Weltreligion. In den folgenden Jahrhunderten erlebte die Stadt eine umfassende christliche Prägung. Zahlreiche Kirchen, Klöster und Pilgerunterkünfte entstanden, um den stetig wachsenden Zustrom an Gläubigen aus allen Teilen des Reiches aufzunehmen. Orte, die mit biblischen Erzählungen verbunden waren, erhielten nun monumentale Bauten. Die Geburtskirche in Bethlehem, die Kirche auf dem Ölberg oder die Basilika an der Stelle des Abendmahlsaals. Gleichzeitig wurde die römische Prägung Jerusalems nicht ausgelöscht, sondern vielmehr in eine christliche Symbolik überführt. Straßen, Plätze und Gebäude erhielten eine neue Bedeutung im Lichte der christlichen Heilsgeschichte. Doch die byzantinische Zeit war nicht nur eine Phase der religiösen Blüte, sondern auch eine von Spannungen und Konflikten geprägt. Die jüdische Bevölkerung blieb weitgehend von Jerusalem ausgeschlossen. Und die Stadt war nun klar auf das christliche Leben ausgerichtet. Auch innerhalb des Christentums selbst kam es zu Auseinandersetzungen, etwa zwischen den unterschiedlichen theologischen Richtungen, die in den großen Konzilien dieser Epoche verhandelt wurden. Jerusalem wurde Schauplatz von Debatten um die richtige Auslegung des Glaubens und war gleichzeitig ein Brennpunkt politischer Rivalitäten im östlichen Mittelmeerraum. Hinzu kam die äußere Bedrohung. Im 7. Jahrhundert begannen die persischen Sassaniden ihren Einfluss auszudehnen und 614 gelang es ihnen tatsächlich, Jerusalem einzunehmen. Kirchen wurden zerstört, Reliquien verschleppt, darunter angeblich auch das wahre Kreuz. Erst durch den byzantinischen Kaiser Herakleios konnte die Stadt zurückerobert werden, und das Kreuz wurde in einer feierlichen Prozession wieder nach Jerusalem gebracht. Doch die Schwäche des byzantinischen Reiches war unübersehbar geworden. Nur wenige Jahrzehnte später sollten die muslimischen Araber unter Kalif Umar die Stadt endgültig erobern und in eine neue Phase der Geschichte überführen. Die byzantinische Zeit markiert somit den Moment, in dem Jerusalem seine christliche Identität gewann. Aus einer römischen Kolonie wurde die heilige Stadt der Christenheit, ein Ziel von Pilgern, ein Ort monumentaler Kirchenbauten und religiöser Verehrung. Zugleich aber war diese Epoche von den Schatten politischer Instabilität und religiöser Konflikte durchzogen, ein Vorzeichen dafür, dass Jerusalem auch in den kommenden Jahrhunderten ein Ort der Sehnsucht, des Glaubens und der Auseinandersetzungen bleiben sollte. Islamische Eroberung. Als die muslimischen Heere im 7. Jahrhundert aus der arabischen Halbinsel hervorstürmten, veränderte sich die politische Landkarte des Nahen Ostens grundlegend und mit ihr auch das Schicksal Jerusalems. Die Stadt, die bis dahin zum byzantinischen Reich gehört hatte und tief in der christlichen Tradition verwurzelt war, geriet plötzlich ins Zentrum einer neuen, aufstrebenden Macht. 638 zog Kalif Umar ibn al-Shattab, der zweite Nachfolger des Propheten Mohammed, in die Stadt ein. Der Übergang verlief, im Gegensatz zu vielen anderen Eroberungen der damaligen Zeit, erstaunlich friedlich. Während die byzantinische Herrschaft von hohen Abgaben, militärischem Druck und inneren Spannungen geprägt gewesen war, fanden viele Einwohner in den muslimischen Eroberern zunächst eine tolerantere Alternative. Die islamische Übernahme brachte eine tiefgreifende Neuausrichtung der religiösen und kulturellen Landschaft Jerusalems. Für die Muslime war die Stadt von Anfang an ein heiliger Ort. In den Überlieferungen gilt sie als die Stelle, von der der Prophet Mohammed in der Nachtreise in den Himmel aufgefahren sein soll. Dieses Ereignis verlieh Jerusalem eine zentrale Rolle in der islamischen Glaubenswelt, als dritte heilige Stadt des Islam nach Mekka und Medina. Kalif Umar selbst soll nach der Übergabe der Stadt mit Respekt gegenüber den christlichen Einwohnern gehandelt haben. Berichten zufolge lehnte er es ab, in der Grabeskirche zu beten, um zu verhindern, dass Muslime diese Kirche später als Moschee beanspruchen könnten. Stattdessen betete er auf einem offenen Platz in der Nähe, ein Ort, der später zur Grundlage für den Bau bedeutender islamischer Heiligtümer wurde. In den Jahrzehnten nach der Eroberung erlebte Jerusalem eine Blüte islamischer Baukunst. Der bedeutendste Schritt war die Errichtung des Felsendoms, Kubbat as-Sakra, im Jahr 691 unter dem Kalifen Abd al-Malik. Dieses prachtvolle Bauwerk, mit seiner goldenen Kuppel weithin sichtbar, entstand direkt auf dem Tempelberg, dem Ort des einstigen jüdischen Heiligtums. Der Felsendom war nicht nur eine architektonische Meisterleistung, sondern auch ein politisches Symbol. Er sollte die Präsenz und den Anspruch des Islams in der Stadt fest verankern. Wenig später wurde auch die Al-Aqsa-Moschee errichtet, die ebenfalls zu den bedeutendsten Heiligtümern des Islams zählt. Damit erhielt der Tempelberg, der jahrhundertelang im Zentrum jüdischen Glaubens gestanden hatte, eine neue religiöse Bedeutung. Für die Christen bedeutete die islamische Herrschaft zwar den Verlust ihrer politischen Dominanz, doch die Stadt blieb weiterhin ein wichtiges Pilgerziel. Christen und Juden erhielten als Schriftbesitzer im Islam den Status von Dhimmis, das heißt, sie durften ihre Religion ausüben, mussten jedoch besondere Steuern entrichten und gewisse Einschränkungen hinnehmen. Diese Regelung garantierte eine gewisse Stabilität, auch wenn es immer wieder Phasen von Spannungen und Benachteiligungen gab. Im Vergleich zu den blutigen Auseinandersetzungen der späteren Jahrhunderte war die erste islamische Phase jedoch durch ein gewisses Maß an Toleranz und Koexistenz gekennzeichnet. Jerusalem wandelte sich damit innerhalb weniger Jahrzehnte von einer byzantinisch-christlichen Stadt zu einem Zentrum des Islams. Die goldene Kuppel des Felsendoms prägte fortan das Stadtbild und wurde zum neuen Symbol für die spirituelle Bedeutung Jerusalems. Gleichzeitig blieb die Stadt auch für Christen und Juden heilig, ein Umstand, der die komplexe Mehrfachidentität Jerusalems in den kommenden Jahrhunderten prägen sollte. Unter muslimischer Herrschaft begann eine Ära, in der die Stadt nicht nur Pilger aus allen Teilen der islamischen Welt anzog, sondern auch zu einem Knotenpunkt politischer, religiöser und kultureller Macht im östlichen Mittelmeerraum wurde. Kreuzfahrerzeit. Als im Jahr 1095 Papst Urban II. In Clermont zum ersten Kreuzzug aufrief, war eines der großen Ziele die Rückeroberung Jerusalems, das für Christen als Ort der Kreuzigung und Auferstehung Jesu von unschätzbarer Bedeutung galt. 4 Jahre später, 1099, erreichten die Kreuzfahrer nach einem strapaziösen Marsch durch Anatolien und Syrien schließlich die Mauern Jerusalems. Nach einer blutigen Belagerung, in deren Verlauf Hunger, Krankheit und Erschöpfung sowohl die Verteidiger als auch die Angreifer heimsuchten, stürmten die christlichen Ritter am 15. Juli die Stadt. Was folgte, war ein Massaker, das bis heute im kollektiven Gedächtnis nachhallt. Zeitgenössische Chronisten berichten, dass die Straßen mit Blut überflutet waren, als Muslime und Juden niedergemetzelt wurden. Für die Kreuzfahrer aber war es die Erfüllung ihres heiligen Ziels. Die Stadt Gottes war in christlicher Hand. Jerusalem wurde daraufhin zum Zentrum eines neuen Königreichs erhoben, des Königreichs Jerusalem. Der normannische Adlige Gottfried von Bouillon nahm den Titel Verteidiger des Heiligen Grabes an, da er es ablehnte, in der Stadt, die Christus heilig war, eine Königskrone zu tragen. Sein Bruder Balduin folgte ihm jedoch bald als erster offizieller König von Jerusalem nach. Das Königreich wurde zu einer Kreuzfahrerherrschaft mit feudaler Struktur, die sich über Teile Palästinas und Syriens erstreckte. Die Kreuzfahrer begannen, die Stadt neu zu gestalten. Kirchen wurden errichtet oder ausgebaut, darunter die Grabeskirche, die als geistiges Zentrum diente. Zahlreiche europäische Orden wie die Templer und die Johanniter ließen sich nieder, um die Pilger zu schützen und den christlichen Einfluss zu sichern. Doch das christliche Jerusalem blieb ein fragiles Gebilde. Es war ständig von muslimischen Reichen umgeben, und die Kreuzfahrer waren zahlenmäßig in der Region deutlich in der Minderheit. Um ihr Königreich zu sichern, mussten sie auf Pilgerströme und Verstärkungen aus Europa hoffen, was die Stadt in eine dauerhafte Abhängigkeit vom Westen brachte. Die muslimische Bevölkerung Jerusalems erlebte harte Restriktionen. Viele wurden vertrieben oder lebten als Untertanen mit eingeschränkten Rechten. Juden wurden in den ersten Jahrzehnten fast vollständig aus der Stadt ausgeschlossen. Trotz dieser Spannungen entwickelte sich Jerusalem im 12. Jahrhundert zu einem internationalen Anziehungspunkt. Pilger aus allen Teilen Europas strömten in die Stadt, um die heiligen Stätten zu besuchen. Die Kreuzfahrerherrschaft brachte zudem eine Vermischung von Kulturen mit sich. Lateinische, byzantinische, armenische und orientalische Einflüsse prägten Architektur, Verwaltung und Alltag. Dennoch war das Reich von Beginn an von inneren Machtkämpfen, schwachen Königen und ständigen militärischen Bedrohungen zerrissen. Die größte Gefahr wuchs mit dem Aufstieg muslimischer Herrscher wie Nur ad-Din und schließlich Salah ad-Din, im Westen als Saladin bekannt. Dieser charismatische und strategisch brillante Sultan vereinte die muslimischen Kräfte in Syrien und Ägypten und führte einen erfolgreichen Dschihad gegen die Kreuzfahrerstaaten. Nach seinem entscheidenden Sieg über die Kreuzritter in der Schlacht von Hattin im Jahr 1187 war der Weg nach Jerusalem frei. Im Oktober desselben Jahres kapitulierte die Stadt nach Verhandlungen. Im Gegensatz zu 1099 ließ Saladin den Großteil der christlichen Bevölkerung verschonen und gewährte ihnen die Möglichkeit, die Stadt zu verlassen oder gegen Lösegeld zu bleiben. Damit endete die Kreuzfahrerherrschaft über Jerusalem nach weniger als 90 Jahren. Die Stadt war erneut unter muslimische Kontrolle geraten, doch die Erinnerung an die Kreuzfahrerzeit prägte Europa noch lange. Sie wurde verklärt als heroischer Kampf um das heilige Land, während sie für die Muslime ein Beweis ihrer Standhaftigkeit gegen die Eindringlinge war. Jerusalem hatte einmal mehr seine Rolle als umkämpftes religiöses Symbol bewiesen und sollte es in den kommenden Jahrhunderten immer wieder tun. Saladin erobert Jerusalem. Als Saladin im Jahr 1188 nach seinem triumphalen Sieg in der Schlacht von Hattin gegen die Kreuzfahrer vor Jerusalem zog, war die Stadt erschöpft und demoralisiert. Die Niederlage bei Hattin hatte nicht nur die militärische Schlagkraft der Kreuzfahrer vernichtet, sondern auch ihr größtes Heiligtum, das wahre Kreuz, in Saladins Hände gebracht. Für die Kreuzfahrer war dies ein verheerender Verlust, für die Muslime dagegen ein starkes Symbol göttlicher Bestätigung ihres Kampfes. Der Weg nach Jerusalem war nun weitgehend unverteidigt, und Saladin nutzte diese Gelegenheit mit kluger Strategie. Als seine Armeen die Stadt erreichten, war die Verteidigung schwach. Der damalige Befehlshaber, Balian von Ibelin, hatte eigentlich keinen Auftrag, die Stadt zu halten, doch er übernahm angesichts der drohenden Katastrophe die Verantwortung. Unter großen Mühen organisierte er die Verteidigung und scharte verbliebene Ritter, Bürger und Geistliche um sich. Trotz aller Anstrengungen war klar, dass die Stadt einer Belagerung nicht lange standhalten konnte. Die Vorräte waren knapp, die Mauern beschädigt und die Aussicht auf Verstärkung aus Europa oder von anderen Kreuzfahrerstaaten bestand kaum. Saladin wiederum zeigte sich sowohl als geschickter Krieger als auch als umsichtiger Staatsmann. Er wusste, dass die Eroberung Jerusalems nicht nur ein militärischer Sieg, sondern auch ein politisches und religiöses Symbol von höchster Bedeutung sein würde. Im Gegensatz zu den Kreuzfahrern von 1099, die beim Sturm auf die Stadt ein Massaker angerichtet hatten, entschied Saladin, maßvoll vorzugehen. Nach harten, aber fairen Verhandlungen ergab sich die Stadt im Oktober 1187. Die Bedingungen waren klar. Christen, die bleiben wollten, mussten ein Lösegeld zahlen. Wer es sich nicht leisten konnte, wurde oft von muslimischen Wohltätern freigekauft. Viele erhielten auch freien Abzug nach Tyros oder andere Kreuzfahrerstädte. Die Muslime hingegen feierten die Rückkehr Jerusalems in islamische Hand. Besonders die Rückeroberung des Felsendoms und der Al-Aqsa-Moschee wurde als heilige Wiederherstellung gesehen, da diese Stätten unter christlicher Herrschaft in Kirchen oder Lagerhallen umgewandelt worden waren. Saladin ließ die Gebäude reinigen und wieder dem islamischen Kult übergeben. Für die jüdische Bevölkerung brachte seine Eroberung sogar eine Verbesserung. Während die Kreuzfahrer sie weitgehend ausgeschlossen hatten, erlaubte Saladin den Juden zurückzukehren und in Jerusalem wieder eine Gemeinschaft zu gründen. Die Rückeroberung Jerusalems durch Saladin hatte weitreichende Folgen. In Europa löste die Nachricht Schock und Empörung aus. Papst Gregor VIII. Rief sofort zum dritten Kreuzzug auf, und bald machten sich Herrscher wie Richard Löwenherz, Philipp II. Von Frankreich und Kaiser Friedrich Barbarossa auf den Weg ins Heilige Land. Obwohl dieser Kreuzzug einige Erfolge brachte, blieb Jerusalem bis auf kurze diplomatische Zwischenphasen unter muslimischer Herrschaft. Für die muslimische Welt wurde Saladin zur Legende. Er verkörperte nicht nur den erfolgreichen Kämpfer, sondern auch den gerechten Herrscher, der seine Feinde ehrenvoll behandelte und sich im Gegensatz zu den Grausamkeiten von 1099 als barmherzig erwies. Jerusalem selbst erlebte nun eine Phase der Stabilisierung, in der islamische Institutionen und Stiftungen gestärkt wurden. Gleichzeitig blieb die Stadt weiterhin im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen zwischen Christentum und Islam, ein Symbol des Glaubens, das beide Religionen für sich beanspruchten. Osmanische Zeit. Als die Osmanen im Jahr 1517 unter Sultan Selim, dem Ersten, das Mamlukenreich besiegten und auch Palästina unter ihre Kontrolle brachten, begann für Jerusalem eine neue Epoche, die 4 Jahrhunderte andauern sollte. Mit der Eingliederung in das Osmanische Reich war die Stadt nun Teil eines der größten Imperien der Welt, das sich von Osteuropa bis tief nach Nordafrika erstreckte. Jerusalem verlor zwar seine Rolle als politisches Zentrum, da die Hauptstadt des Reiches in Konstantinopel lag, doch seine Bedeutung als religiöse Metropole für Juden, Christen und Muslime blieb ungebrochen. Unter osmanischer Herrschaft wurde die Stadt als heiliger Ort verwaltet, und ihre Stellung als Pilgerziel gewann noch weiter an Gewicht. Besonders prägend für das Stadtbild war die Herrschaft von Sultan Süleyman dem Prächtigen. Er erkannte die symbolische und religiöse Strahlkraft Jerusalems und investierte erhebliche Mittel in den Ausbau und die Verschönerung der Stadt. Unter seiner Regierung wurden die Stadtmauern vollständig erneuert, jene gewaltigen Mauern, die bis heute weite Teile der Altstadt umschließen und prägen. Diese Mauern verliehen Jerusalem nicht nur Schutz, sondern auch ein repräsentatives Gesicht, das seine Bedeutung für das Osmanische Reich unterstrich. Auch religiöse Bauten und Stiftungen wurden großzügig gefördert. Moscheen, Schulen, Brunnen und Hospize entstanden, was das Leben in der Stadt deutlich verbesserte. Für Muslime blieb Jerusalem ein Ort von zentraler religiöser Bedeutung, da hier der Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee standen, die zu den heiligsten Städten des Islam gehören. Doch auch Christen und Juden fanden in dieser Epoche vergleichsweise stabile Bedingungen vor. Die Osmanen praktizierten das sogenannte Millet-System, das den verschiedenen Religionsgemeinschaften eine gewisse Autonomie in religiösen und rechtlichen Angelegenheiten gewährte. So konnten Christen ihre Kirchen erhalten und ausbauen, und auch Juden durften ihre Gemeinden wieder stärker entfalten. Pilgerreisen nach Jerusalem erlebten in dieser Zeit einen Aufschwung, denn die relative Sicherheit und Stabilität des Osmanischen Reiches machte die Anreise leichter und sicherer. Trotz dieser religiösen Blüte war das alltägliche Leben in Jerusalem oft von Armut geprägt. Die Stadt war keine wirtschaftliche Metropole, sie besaß keine bedeutende Industrie und lag etwas abseits der großen Handelsrouten des Reiches. Viele Einwohner lebten von Pilgern, religiösen Stiftungen oder kleineren Handwerken. Gleichzeitig kam es durch die Jahrhunderte immer wieder zu Konflikten zwischen den unterschiedlichen Glaubensrichtungen, besonders innerhalb des Christentums, wo katholische, orthodoxe und orientalische Kirchen um die Kontrolle heiliger Stätten stritten. Diese Rivalitäten wurden oft bis nach Konstantinopel getragen, wo der Sultan als oberster Schiedsrichter Entscheidungen fällte. Im 19. Jahrhundert rückte Jerusalem verstärkt in den Fokus der europäischen Mächte. Mit dem zunehmenden Interesse westlicher Staaten am Nahen Osten und der Schwächung des Osmanischen Reiches durch innere Krisen begannen Mächte wie Großbritannien, Frankreich und Russland, in Jerusalem diplomatische Vertretungen, Kirchen und Schulen zu errichten. Zugleich wuchs auch das jüdische Interesse an der Stadt, was durch die ersten Ansätze der zionistischen Bewegung gegen Ende des Jahrhunderts verstärkt wurde. Damit begann eine Phase, in der Jerusalem nicht nur ein heiliger Ort, sondern auch ein Zentrum geopolitischer Spannungen wurde. Als schließlich im Ersten Weltkrieg das Osmanische Reich zusammenbrach, war auch die Epoche Jerusalems als osmanische Provinz zu Ende. 1917 eroberten britische Truppen unter General Edmund Allenby die Stadt. Und Jerusalem ging in eine völlig neue Phase über, die des britischen Mandats. Doch die osmanischen Spuren blieben sichtbar. Die Mauern, die Sultan Süleyman erbauen ließ, stehen bis heute und prägen das Bild der Altstadt. Ein Symbol für eine lange Epoche, in der Jerusalem ein integraler Bestandteil einer islamischen Großmacht war und dennoch als heilige Stadt für drei Religionen seine besondere Stellung bewahrte. Britisches Mandat. Als das Osmanische Reich im Ersten Weltkrieg zusammenbrach, öffnete sich ein völlig neues Kapitel in der Geschichte Jerusalems. Im Dezember 1917 marschierten britische Truppen unter General Edmund Allenby in die Stadt ein. Die Eroberung war bewusst ohne schwere Zerstörungen erfolgt, denn die Briten wollten die heilige Bedeutung Jerusalems respektieren und symbolisch deutlich machen, dass sie als Befreier und nicht als Zerstörer gekommen waren. Mit dem Einmarsch endete eine mehr als 400 Jahre währende osmanische Herrschaft und Jerusalem wurde nun in das britische Mandatsgebiet Palästina integriert, das offiziell vom Völkerbund bestätigt wurde. Die britische Verwaltung hatte eine schwierige Aufgabe. Jerusalem war nicht nur eine Stadt mit enormer religiöser Bedeutung, sondern auch ein Schmelztiegel unterschiedlicher Interessen, die nun durch internationale Politik noch verschärft wurden. Großbritannien hatte im Verlauf des Krieges widersprüchliche Versprechen abgegeben. Zum einen den Arabern, die sich im Kampf gegen die Osmanen Unterstützung erhofft hatten und eine unabhängige arabische Nation anstrebten. Zum anderen den Juden, denen mit der Balfour-Deklaration von 1917 die Errichtung einer nationalen Heimstätte in Palästina in Aussicht gestellt wurde. Diese doppelte Zusage führte zwangsläufig zu Spannungen, die sich auch in Jerusalem entluden. In den 1920er und 30er Jahren kam es zunehmend zu Auseinandersetzungen zwischen den jüdischen und arabischen Bewohnern der Stadt. Der Zuzug jüdischer Einwanderer aus Europa nahm stark zu, was unter anderem durch den wachsenden Antisemitismus und später durch die NS-Verfolgungen verstärkt wurde. Während die jüdischen Gemeinden ihre Infrastruktur, Schulen und Viertel ausbauten, fühlten sich die arabischen Palästinenser zunehmend zurückgedrängt und fürchteten um ihre politische und wirtschaftliche Zukunft. Immer wieder kam es zu blutigen Zusammenstößen, etwa bei den Unruhen von 1929, die sich an Streitigkeiten um die Westmauer entzündeten. Die britische Mandatsverwaltung versuchte, ein Gleichgewicht zu finden, scheiterte aber zunehmend an den gegensätzlichen Interessen. Sie setzte Untersuchungskommissionen ein, erließ Einwanderungsbeschränkungen für Juden und versuchte, den arabischen Widerstand durch politische Zugeständnisse zu befrieden. Doch weder die jüdische noch die arabische Seite war zufrieden. Für die Juden war die Einwanderungsbegrenzung besonders in den 1930er Jahren, als in Europa die Verfolgung eskalierte, eine Katastrophe. Für die Araber wiederum war die anhaltende jüdische Zuwanderung trotz aller Einschränkungen ein permanenter Auslöser von Protesten und Aufständen. Zugleich wurde Jerusalem in dieser Zeit auch zunehmend zu einem diplomatischen und religiösen Brennpunkt für die internationale Gemeinschaft. Westliche Mächte beobachteten aufmerksam die Entwicklungen und religiöse Institutionen, ob christlich, muslimisch oder jüdisch, stärkten ihre Präsenz. Kirchen, Schulen und Missionswerke expandierten und die Stadt entwickelte sich auch baulich. Neue Viertel entstanden außerhalb der Altstadt. Moderne Verwaltungsgebäude, Straßen und Infrastrukturen veränderten das Gesicht Jerusalems. Der Zweite Weltkrieg brachte die Spannungen auf eine neue Ebene. Mit dem Holocaust erreichte die jüdische Tragödie ihren furchtbaren Höhepunkt und die Forderung nach einer sicheren jüdischen Heimat gewann ungeheure Dringlichkeit. Die arabische Bevölkerung Palästinas hingegen verstärkte ihren Widerstand gegen eine mögliche Teilung des Landes und gegen die wachsende jüdische Präsenz. Nach dem Krieg war die Lage für die Briten nicht mehr zu kontrollieren. Terroranschläge jüdischer Untergrundorganisationen, arabische Aufstände und der internationale Druck führten dazu, dass Großbritannien das Mandat schließlich an die Vereinten Nationen zurückgab. Mit dem Ende des britischen Mandats 1948 und der anschließenden Gründung des Staates Israel begann für Jerusalem die nächste dramatische Phase. Die Stadt wurde im Krieg zwischen Israelis und Arabern geteilt, ein Schicksal, das ihre Geschichte erneut für Jahrzehnte prägen sollte. Doch die britische Mandatszeit bleibt bis heute ein Schlüsselmoment, weil sie die Grundlagen vieler Konfliktlinien legte, die bis in die Gegenwart bestehen. Teilung. Mit der Gründung des Staates Israel im Mai 1948 und dem darauffolgenden arabisch-israelischen Krieg begann für Jerusalem eine neue, hochdramatische Epoche. Die Stadt, seit Jahrtausenden Symbol religiöser Sehnsucht und politischer Macht, wurde nun buchstäblich in zwei Teile geschnitten. Während die jüdischen Milizen zunächst versuchten, die Altstadt und die heiligen Stätten zu halten, gelang es den arabischen Legionen aus Transjordanien unter der Führung von König Abdallah, im Verlauf der Kämpfe Ostjerusalem einschließlich der Altstadt einzunehmen. Die jüdische Bevölkerung, die dort seit Jahrhunderten in engen Vierteln gelebt hatte, wurde vertrieben, Synagogen zerstört oder zweckentfremdet und der Zugang zur Westmauer, dem heiligsten Ort des Judentums, blieb den Juden für die kommenden 19 Jahre verwehrt. Westjerusalem hingegen wurde Teil des neu gegründeten Staates Israel. Dort errichtete die junge Regierung nicht nur ihre wichtigsten Institutionen, sondern auch kulturelle und wirtschaftliche Zentren. Obwohl Tel Aviv zunächst die international anerkannte Hauptstadt war, entwickelte sich Westjerusalem faktisch zum politischen Herzen Israels. Regierungsgebäude, die Knesset, Universitäten und Museen entstanden und die Stadt wuchs durch den Zuzug jüdischer Flüchtlinge aus arabischen Ländern, wie auch durch Holocaust-Überlebende, rapide an. Ostjerusalem stand unter jordanischer Verwaltung. König Abdallah ließ das Gebiet eng in sein Königreich integrieren, und für Muslime blieb die Stadt ein wichtiges religiöses Zentrum, da sich hier mit dem Felsendom und der Al-Aqsa-Moschee zwei der bedeutendsten Heiligtümer des Islam befanden. Christen konnten ihre heiligen Stätten, insbesondere die Grabeskirche, weiterhin aufsuchen, doch für Juden blieb Ostjerusalem tabu. Diese Trennung, die teils durch Stacheldraht und befestigte Sperren mitten durch die Stadt sichtbar wurde, prägte das Leben der Einwohner zutiefst. Familien wurden auseinandergerissen, Handelswege blockiert und die Altstadt, einst ein Schmelztiegel der Kulturen, war nun Schauplatz einer harten Trennlinie zwischen zwei politischen Welten. Die internationale Gemeinschaft reagierte ambivalent auf die Situation. Die Vereinten Nationen hatten ursprünglich vorgesehen, Jerusalem unter internationale Verwaltung zu stellen, um seine besondere Bedeutung für Juden, Christen und Muslime gleichermaßen zu schützen. Doch der Krieg von 1948 hatte diese Pläne zunichte gemacht und die geteilte Stadt war eine Realität, die niemand wirklich aufheben konnte. So blieb Jerusalem zwischen 1948 und 1967 ein Sinnbild der ungelösten politischen und religiösen Spannungen im Nahen Osten. Trotz der physischen Teilung entwickelte sich Westjerusalem in dieser Zeit dynamisch weiter, während Ostjerusalem vergleichsweise stagnierte. Die israelische Seite investierte in Infrastruktur, Bildung und kulturelles Leben, während die jordanische Seite eher konservativ blieb und keine größeren Modernisierungsprojekte verfolgte. Doch die tiefe Sehnsucht vieler Juden, eines Tages wieder Zugang zur Klagemauer und zur Altstadt zu haben, blieb ein starker emotionaler Motor, der das Selbstverständnis Israels prägte. Als 1977 der Sechstagekrieg ausbrach, sollte sich dieses Bild radikal ändern und Jerusalem wurde erneut zum Zentrum weltpolitischer Umwälzungen. Sechstagekrieg. Im Juni 1967 brach einer der entscheidendsten Kriege im Nahen Osten aus, der Sechstagekrieg. Auslöser waren zunehmende Spannungen zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn Ägypten, Jordanien und Syrien. Blockaden, Truppenaufmärsche und aggressive Rhetorik schufen eine explosive Lage. Israel, von Einkreisung bedroht, entschied sich für einen Präventivschlag. Innerhalb weniger Tage errang das Land einen überwältigenden militärischen Sieg. Es besetzte den Sinai, die Golanhöhen, das Westjordanland und eroberte Ostjerusalem, das seit 1948 unter jordanischer Kontrolle gestanden hatte. Die Kämpfe um Jerusalem waren kurz, aber heftig. Besonders das Gebiet um die Altstadt war stark umstritten. Israelische Fallschirmjäger stürmten über das Löwentor hinein und eroberten das Herz der Stadt. Am 7. Juni 1967 erklangen über Funk die historischen Worte: Der Tempelberg ist in unserer Hand. Für viele Israelis war dies ein Moment von tiefer religiöser und nationaler Bedeutung. Erstmals seit fast 2000 Jahren standen Juden wieder souverän am Ort des zweiten Tempels, an der Klagemauer, die nun nicht mehr unerreichbar war. Doch die Euphorie auf israelischer Seite stand im scharfen Kontrast zu den Folgen für die arabische Bevölkerung Ostjerusalems. Viele Palästinenser verloren ihre Häuser, Gebiete wurden enteignet und die Stadt wurde fortan von Israel verwaltet. Zwar erhielten die Bewohner zunächst einen besonderen Status, doch ihre politische Zukunft blieb ungeklärt. Und bis heute ist dieser Status einer der größten Streitpunkte im israelisch-palästinensischen Konflikt. Politisch traf Israel eine weitreichende Entscheidung. Nur wenige Wochen nach dem Krieg erklärte die Regierung, dass ganz Jerusalem, West wie Ost, die ewige und ungeteilte Hauptstadt Israels sei. Man begann sofort, die Stadt zu vereinen, Verwaltungsstrukturen zusammenzuführen und neue Wohnviertel in Ostjerusalem zu errichten, um die jüdische Präsenz zu verstärken. Diese Annexion wurde jedoch von der internationalen Gemeinschaft nicht anerkannt. Die Vereinten Nationen und die meisten Staaten betrachten Ostjerusalem weiterhin als besetztes Gebiet und bis heute halten die meisten Länder ihre Botschaften in Tel Aviv. Die religiöse Dimension der Eroberung war ebenso bedeutsam. Während Israel die jüdischen heiligen Stätten nun kontrollierte, entschied die Regierung, dass die islamischen Heiligtümer, der Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee, weiterhin unter jordanischer Verwaltung stehen sollten. Damit wollte man einer Eskalation mit der muslimischen Welt vorbeugen. Dennoch blieb die Situation angespannt, da Jerusalem gleichzeitig für Juden, Christen und Muslime zentrale Bedeutung hat und jede Veränderung am Status quo tiefes Misstrauen hervorrief. Bis heute ist der Ausgang des Sechstagekriegs eine offene Wunde in der internationalen Politik. Für Israel symbolisiert er die Rückkehr zu seinen ewigen Wurzeln in Jerusalem. Für die Palästinenser hingegen markiert er den Beginn einer Besatzung, die ihr Leben, ihre Rechte und ihre nationale Identität nachhaltig prägt. So steht Jerusalem bis in die Gegenwart hinein im Zentrum eines Konflikts, der weit über die Stadtgrenzen hinausreicht und vielleicht nirgendwo deutlicher macht, wie Geschichte, Religion und Politik untrennbar miteinander verflochten sind.